Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein, wieder mal hier zu sein. Und diesen Sabbat bin ich besonders dankbar, hier zu sein. Weil am Montag dachte ich nicht, dass ich hier bin. Ich hatte eine Augenlidentzündung, mein ganzes Auge war zu. Ich konnte nicht sehen, ich musste Medikamente nehmen, dass ich nicht ein Problem mit meinem Hirn noch bekomme. Und heute hier zu sein, man sieht aus der Ferne nichts und das ist auch gut so. Aber innerlich in mir ist noch nicht ganz alles im Lot. Und dann bin ich dankbar, hier zu sein. Weil als ich Monika geschrieben habe, ich weiß es nicht, dachte ich, nein. Wann wäre das nächste Mal, wo es mir die Möglichkeit gibt, in der Kramerstraße zu sein? Schön, ich freue mich. Ein Name ist etwas, worauf man stolz sein kann, oder nicht? Man darf. Ja, ich bin stolz auf meinen Namen, wenn man das so sagen kann. Ich heiße Fabian, ich wurde schon vorgestellt, Loser Grönruß. Mein Name Fabian bedeutet Bohnenpflanzer. Wow, unglaublich. Meine Eltern haben sich überlegt, mich Florian zu nennen. Ich hatte gerade diese Woche eine Rechnung bekommen mit Florian Loser. Ich weiß nicht warum. Bohnenpflanzer. Ich weiß nicht, was dein Name bedeutet. Ich habe ihn nicht ausgewählt. Ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, warum heiße ich nicht Richard Gere, Justin Bieber oder Johannes Wolfgang Amadeus Mozart. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Auch wie wir unsere Kinder nennen sollen, als wir zu 99% sicher waren, es gibt eine Tochter, da war klar, Carina Elin Sophie und dann unser Sohn, Niklas Elis Leander. Ja, es gibt die Tradition in Skandinavien, in Finnland, drei Namen zu geben. Ich kann alle Namen noch auswendig, auch wenn ich sie hier aufgeschrieben habe. Aber plötzlich hat man ein Blackout in meinem Alter. Aber ich habe doch gelesen, vor nicht allzu langer Zeit, dass Eltern ihr Kind nennen, Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus. Boah, Mann, und ich dachte mir, armes Kind. Also ich meine, der Name oder die Bedeutung finde ich gut, keine Frage. Aber hey, Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus, kommst du bitte zum Mittagessen? Auch wenn es in Deutschland erlaubt ist, 7 Namen zu vergeben, und das war damals der Fall, genau, der Name wurde abgelehnt. Im arabischen Emirat Katar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wollten sie ihren Sohn FIFA nennen. Ich weiß nicht, warum jetzt gerade. Nicht nur Fußballfans reagieren darauf sehr erschreckt. In der Bibel, da gibt es einige Beispiele, wo es zu einem Namenswechsel gekommen ist. Namenswechsel. Ich kenne sogar Leute persönlich, die ihren Namen gewechselt haben, weil sie nicht zufrieden waren damit, wie sie von ihren Eltern genannt wurden, oder auch ihr Namensgeschlecht, ihr Familienname, kenne ich. Da haben wir Abraham, er ist 99 Jahre alt, Gott hat ihn gerufen, er hat seine Heimat verlassen und bereits seit vielen Jahren, da führt dieser Abraham eine enge Beziehung mit Gott. Gott hat sogar einen Bund mit ihm geschlossen und ihm versprochen, ja, seinen Nachkommen so zahlreich zu machen, dass man seine Nachkommen nicht mehr zählen kann. Abraham bedeutet, der Vater ist erhaben. Und mit anderen Worten, der Vater ist majestätisch, würdevoll, bedeutend. Und da steckt viel Ironie übrigens in dem Namen. Erstens hat er einen Namen, der etwas über seine Vaterrolle aussagt. Und zweitens schließt Gott noch einen Bund mit ihm. Und bei der Bundesverheißung geht es wieder um seine Nachkommen. Und dabei hat er nicht mal Kinder, nicht mal einen Sohn. Gott bestätigt später den Bund mit Abraham, schenkt ihm ein Bundeszeichen und einen neuen Namen. Und das lesen wir in 1. Mose 17, 1 bis 5. Und die Frage, die ich mir stelle mit ihm, mit dem Abraham, ist, warum hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben? Der neue Name, er bestätigt, dass Gott die Bundesverheißung einhalten wird, dass Gott bei ihm bleibt, dass Gott da ist, dass er zu seinem Wort steht. Gott ist allmächtig. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, und du darfst sie dir auch stellen, sie ist optional heute Morgen, vertraue ich ihm auch? Vertraue ich ihm, dass er das Unmögliche möglich machen kann in meinem Leben? In der Bibel wird aber auch von Namensänderungen berichtet, die nicht von Gott, sondern von Menschen durchgeführt wurden. Josef, er wird als Sklave nach Ägypten verkauft, nach einer turbulenten Karriere, die alles vom Verwalter des Hauses des Potiphars bis zum Gefangenen umfasst, endet Josef als zweiter Mann im ägyptischen Reich. Nur noch der Pharao selbst ist mächtiger als er. Und in diesem fremden Land, in dieser fremden Kultur, da geht Josef aber dennoch so seinen eigenen Weg. Und manchmal muss er Josef einen extrem hohen Preis dafür bezahlen. Aber was dabei herauskommt, ist extrem bemerkenswert. In 1. Mose 41, das ist so der Abschnitt 37 bis 45, da heißt es im Vers 38, und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Ich meine, der Pharao selbst sagt das. Können wir einen Mann finden, wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und dann heißt es in Vers 45, und der Pharao gab Josef den Namen Zaphenat-Paneach. Josefs neuer Name Zaphenat-Paneach. Er bedeutet, Gott spricht, Gott, also er lebt. Josef war so ein lebendiger Zeuge für Gott. Und der Pharao erkannte, dass der Geist Gottes in ihm war. Ich finde das krass, ehrlich gesagt, diese Aussage von Pharao. Der Höchste in Ägypten. Josef, er war ein lebendiger Zeuge für Gott. Also wenn die Menschen um dich herum dir einen neuen Namen geben würden, wie würden sie dich nennen? Wie würden die Menschen um dich herum nennen, wenn sie dir einen neuen Namen geben würden? Würde man durch deinen neuen Namen erkennen, dass du zu Gott gehörst? Es ist aber auch schon mal vorgekommen, dass eine Namensänderung dazu gebraucht wurde oder, sagen wir vielleicht, missbraucht wurde, um jemanden so zu formen, wie man es gerne haben möchte. Daniel ist es so ergangen. Als Kriegsgefangener kommt er nach Babylon und der König Nebukadnezar wollte gerne aus ihm einen so einen echten Babylonier machen. Er gibt ihm den Namen Belsatzar, was so viel bedeutet wie: Möge der Gott Bel sein Leben erhalten. Und dieser neue Name war aber nicht als Willkommensgruß gedacht. Hey, willkommen in Babylon! Du heißt ab jetzt, möge der Gott Bel dein Leben erhalten. So im Sinne von toll. Fühl dich wie zu Hause. Schön bist du da. Im Gegenteil. Er sollte die Herrschaft des babylonischen Königs zum Ausdruck bringen und seine Macht über diese Kriegsgefangenen unterstreichen. Hier möchte also ein fremder König, Daniel, seine Ideen, seine Werte, seine Kultur überstülpen. Und nach der Namensgebung heißt es jedoch, aber Daniel nahm in seinem Herzen vor, Daniel 1, Vers 8, lesen wir dies. Und genau wie Josef geht er seinen eigenen Weg und bringt durch seine Taten zum Ausdruck, dass für ihn immer noch der erste Name gilt. der erste Name gilt. Daniel bedeutet nämlich, Gott ist mein Richter. Daniel weiß, dass auch ich oder er in diesem fremden Land Gott weiterhin, dass er Gott sein Maßstab sein möchte. Er möchte kein People-Pleaser sein, sondern er möchte weiterhin mit Gott leben. Lebst du auch in einer fremden Kultur? Umgeben von Menschen, die nicht dein Weltbild tragen? Die Frage, die ich mir stelle, wer prägt mich? Wer prägt dich? Wer prägt dich? Wer darf dich prägen? Eine kleine Randbemerkung für die Jüngeren hier unter uns, aber die von ganz großer Bedeutung ist. Daniel war nicht alleine. Er hatte Freunde, die dasselbe Fundament, die dasselbe Weltbild hatten wie er. Und mit seinen Freunden ging er durch dick und dünn. Die hatte er. Und das war extrem wichtig. Hätte er die Freunde nicht gehabt? Ich weiß nicht. Freunde zu haben, miteinander unterwegs zu sein, ist sowas von wichtig. Ich würde so sagen, an all die Jüngeren hier, an all die Teens und Jugendlichen, es ist momentan etwas vom Wichtigsten für euch, gute Freunde zu haben. Freunde, die dieselben Werte haben, dieselbe Ausrichtung, wo ihr euch austauschen könnt und nicht irgendwie was vorspielen. Ich meine, das sagt man so schnell, durch dick und dünn gehen, aber ich meine das so. Die Freunde von Daniel, sie vertrauten auch dem Gott Abrahams, der Allmächtige, Gott der Treue, der Gerechte ist und der das Unmögliche möglich macht. Das ist Gott. Die Bibel misst dem Namen eine große Bedeutung zu. Denn der Name sagt etwas über die Person aus, über ihren Charakter, über ihre Beziehung zu Gott. Und aus diesem Grund finde ich es extrem spannend, dass die Namensänderung von jedem Einzelnen, hier von euch, hier, mir inklusive, dass das in der Bibel auch erwähnt wird, diese Namensänderung. Am besten lesen wir doch gerade das mal in der Bibel nach. Offenbarung 2, Vers 17. Offenbarung 2, Vers 17. Ich lese Offenbarung 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Dieser Textabschnitt, der stammt aus dem Brief an die Gemeinde in Pergamon. Und Pergamon ist eine der sieben Gemeinden in Kleinasien, die einen persönlichen Brief von Jesus erhalten. Und Jesus kennt jede einzelne dieser Gemeinden. Er weiß von ihrer Stärke, er kennt ihre Schwächen. Und dementsprechend stellt er, Jesus, eine Diagnose. Er gibt Ratschläge, er gibt Warnungen, er gibt Verheißung. Der Vers 17 ist der letzte Vers des Briefes an Pergamon und er enthält Jesu Verheißung an die Überwinder. Und die Tatsache, dass diese Verheißung mit den Worten, wer ein Ohr hat, der höre, beginnt, macht deutlich, dass diese Botschaft nicht nur die Christen in Pergamon etwas anging, sondern jeden, der diese Botschaft liest. Jeden. Es ist schwer zu sagen, worauf genau sich dieses versteckte Manna bezieht, was wir gerade zuvor im Text miteinander gelesen haben. Aber gemäß der jüdischen Überlieferung hat Jeremia bei der Zerstörung des Salomonischen Tempels die Bundeslade, worin auch ein Krug mit Manna aufbewahrt wurde, in einer Kluft im Berg Sinai versteckt. Und die Bundeslade würde erst dann gefunden werden, wenn der Messias wiederkommen würde. Und aus diesem Grund ist es möglich, dass das versteckte Manna sich auf die Teilnahme an dem Fest im Himmel bezieht. Der weiße Stein, von dem im Vers 17 die Rede ist, beeindruckt mich sehr. Dieser weiße Stein. Es gab mehrere Gelegenheiten in der Antike, wo weiße Steine zum Einsatz kamen. Bei Wettkämpfen, da wurde in der Antike, da wurden weiße Steine verteilt bei Wettkämpfen. Der Sieger erhielt einen weißen Stein und da stand sein Name drauf. Ich meine, unten, da sieht man die eine Vitrine von der ADA Zürich mit all den Pokalen und Medaillen. Wow, die Sieger, die das mitgenommen haben. Als Sieger hielst du einen weißen Stein mit deinem Namen drauf. Oder wenn ein Sklave im Altertum seine Freiheit zurückbekommen hat, dann gab man ihm einen weißen Stein und auf diesem Stein stand auch sein Name drauf. Und geistlich gesehen ist jeder Mensch, solange ein Sklave seiner Selbstsucht, bis Christus ihn erlöst und befreit hat. Manchmal wurden auch weiße Steine bei einem Gast mitgegeben beim Abschied. Der Gastgeber, er würde den Stein auseinanderbrechen. Ein Teil gibt er dem Gast mit auf seinen Weg und der andere Teil behielt er für sich. Wann immer Angehörige des Gastes sich in der Nähe aufhielten, waren sie herzlich willkommen im Haus, wenn sie die andere Hälfte des Steines mit sich trugen. Auch der Richter, er benutzte schwarze und weiße Steine, um Schuld und Unschuld bekannt zu machen. Der weiße Stein, er bedeutet unschuldig. Unschuldig. Pergamon erhielt eine wunderbare Verheißung. Und die Verheißung gilt dem Überwinder. Jesus sagt, ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen. Wenn Jesus sagt, und wenn Jesus uns einen neuen weißen Stein schenkt, dann sagt er damit, dass unsere Vergangenheit, egal wie dunkel sie war, egal wie schmerzhaft, sie wird ausgelöscht. Uns ist vergeben. Mit dem weißen Stein sagt Gott, du bist Sieger. Mit dem weißen Stein sagt Gott dir, du bist Sieger. Du bist nicht länger ein Sklave der Sünde, sondern ich schenke dir diese wahre Freiheit. Du bist in meinem Haus willkommen, sagt er. Und an meinem Tisch ist immer ein Platz für dich reserviert. Du gehörst in mein Haus, sagt er. Du bist freigesprochen. Freigesprochen bist du. Wer hat das Recht, dir einen neuen Namen zu geben? Wer? Deine Eltern. Politische Herrscher, wie wir zuvor bei Josef und Daniel gehört haben. Oder zumindest war das in der Vergangenheit oder in den vergangenen Zeiten oft der Fall. Und natürlich Gott. Gott, weil er der Schöpfer ist. Er hat dich jedoch verloren. Er hat dich verloren, aber hat dich zurückgekauft. Durch Jesu Blut und darum kann er dir einen neuen Namen gegeben, weil er dich zurückgekauft hat. Durch das Blut von Jesus Christus. Weißt du, wie dein neuer Name lauten wird? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier nicht dein Buch bei mir. Seite 5, ja. Aber er ist in Stein gemeißelt, dein neuer Name. Und du kannst dir sicher sein, dass Gott seine Meinung nicht ändert. Gott ändert seine Meinung nicht. Auch wenn du den weißen Stein jetzt noch nicht in den Händen hältst, so kannst du dir sicher sein, du bist schon heute ein Bürger des neuen Jerusalems. Du bist heute schon Bürger. Diesen weißen Stein zu nehmen, ist gleichzusetzen mit, dass du der Welt bewusst den Rücken zukehrst. Ich weiß nicht, wie dein neuer Name lauten wird. Ich weiß es auch nicht bei mir. Aber ich denke mir, dass er deinen Charakter, das heißt dich als Person, dich als Kind Gottes, sehr treffend beschreiben wird. Ich möchte dir noch zum Schluss eine Verheißung weitergeben, die genauso sicher ist wie dein neuer Name. Dein neuer Name, der in Stein gemeißelt ist. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus haben wir Frieden. Nicht durch Dinge um uns herum, durch unsere besten Freunde, durch unser gutes Hobby. Nein, der Text sagt, durch Jesus habe ich Frieden. Und das ist vielleicht so schwierig, ich merke es für mich, aber anderes ist so fassbar, es ist da, jetzt. Viele schrecken von der Exklusivität zurück, denn in unserem Zeitalter der toleranten Gleichgültigkeit, wo die Welt schrumpft, Kulturen vermischt werden und Grenzen verschwinden, führen alle Wege zum Ziel. Alle. Aber demgegenüber steht diese einzigartige Liebe, die sagt, ich habe alles aufgegeben, um dich zu retten. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Und ich führe dich ans Ziel, bis zum Ziel, durch Jesus Christus. Ja, in Stein gemeißelt. Für dich. Amen.